So, da wir jetzt vollzählig sind, möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz, die organisiert ist von einigen Beschuldigten aus verschiedenen 129a-Verfahren. Diese Pressekonferenz findet statt aus dem Anlass, dass morgen am 9. Mai 2008 sich zum ersten Mal die bundesweiten Razzien, die vor dem G8-Gipfel stattgefunden haben, jähren. Zur Änderung nochmal, damals wurde durch das BKA 40 Wohnungen, Büros und Projekte im gesamten Bundesgebiet durchsucht. Der Vorwurf war Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, einerseits in der sogenannten militanten G8-Kampagne, andererseits in der militanten Gruppe. Im Juni 2007 fanden dann weitere Razzien in Norddeutschland statt. Dort war der Vorwurf auch Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Norddeutschland. Dann Ende Juli die Festnahme von drei Personen, die versucht haben sollen, einen Brandanschlag zu begehen, und die Festnahme von Dr. André Holm, dort auch der Vorwurf Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Militante Kampagne. Erst nachdem diese Razzien eigentlich stattgefunden haben, wurde bekannt, dass teilweise seit mehreren Jahren Ermittlungsverfahren gegen linke Aktivisten nach dem Paragraph 129a geführt wurden. Diese Verfahren haben für reichlich Aufsehen gesorgt in der Öffentlichkeit, nicht nur dadurch, wie sie geführt wurden, sondern auch dadurch, dass erstmals auch Haftbefehle in solchen Verfahren aufgehoben wurden und dass dann der BGH schlussendlich auch entschieden hat, dass in diesem Verfahren der 129a eigentlich nicht anwendbar ist. Was so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist, dass diese Verfahren immer noch weiterlaufen. Deswegen soll aus Anlass dieses ein Jahr bekannt werden, dieser Verfahren heute über den Stand der Verfahren informiert werden. Dazu begrüße ich zu meiner Rechten Rechtsanwältin Christina Klemm, die Verteidigerin ist in einem MG-Verfahren. Dann Rechtsanwalt Alexander Hoffmann aus Kiel, er verteidigt in den Norddeutschland, bald Oldesloe-Verfahren. Dann zu meiner Linken Mitglied des Bundestages Katja Kipping und stellvertretende Parteivorsitzende der Partei Die Linke, und Petram Scheier, Mitglied im ATTAC-Koordinierungskreis. Zunächst wird Rechtsanwältin Christina Klemm einen kurzen Überblick über den Stand des Verfahrens geben.
Ja. Ja, mein Vorredner hat es ja gerade schon gesagt. Es gibt, wir reden hier über 129a-Verfahren, also Verfahren wegen des Verdachtes der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Diese Verfahren gibt es natürlich schon seit sehr langem, seit der Existenz dieses Paragraphen. Es gibt auch unzählige von diesen Verfahren. Sie sind letztes Jahr einfach wieder etwas populärer geworden quasi, also sie sind an die Öffentlichkeit gelangt. Was genau eines der bezeichnenden Dinge dieser Verfahren ist, dass es nämlich normalerweise diese Verfahren still und heimlich geführt werden, viele, viele Menschen überwacht sind und von Überwachungsmaßnahmen betroffen sind und davon erst einmal offiziell überhaupt nichts erfahren. Vor einem Jahr, beziehungsweise morgen vor einem Jahr, gab es dann diese großen Hausdurchsuchungen in mehreren Städten, in Berlin und Hamburg und in weiteren Städten. Und dort wurden insgesamt mehr als 40 Wohnungen, glaube ich, und Büros durchsucht und Projekte. Es ging da um 17 Personen insgesamt, oder 18 Personen sollten dort einer terroristischen Vereinigung, nämlich der sogenannten militanten Kampagne zur Verhinderung des G8-Gipfels, angehören. Wegen dieser Ermittlungen wurden dann diese Durchsuchungen durchgeführt. Eigentlich hat die Bundesanwaltschaft auch von vornherein schon gesagt, also wir haben nicht gedacht, dass hier jemals tatsächlich irgendwelche Verfahren geführt werden, sondern wir wollten mal gucken. Also das war für alle eigentlich sehr klar, dass hier im Vorfeld des G8 einfach mal Hausdurchsuchungen durchgeführt werden sollten. Es wurden auch bei drei weiteren Berliner Männern Durchsuchungen durchgeführt, und im Rahmen dieser Durchsuchungen wurde dann auch festgestellt, dass gegen diese Personen schon seit 7 Jahren ermittelt wurde, und zwar wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, nämlich der sogenannten militanten Gruppe. Wir nennen das das MG1-Verfahren, weil es mehrere von diesen Verfahren gibt. Das riss nicht ab, es gab dann große Proteste aufgrund dieser Hausdurchsuchungen. Es gab dann weitere Hausdurchsuchungen Ende Juni in Berlin und, im Juni, das war nicht Ende Juni, in Bad Oldesloe, Hamburg und Berlin. Und dann gab es weitere Hausdurchsuchungen und auch Festnahmen, und das seit langem in einem 129a-Verfahren wieder neu, dass es Festnahmen überhaupt gab, in Brandenburg und eben eine Festnahme in Berlin. All das. Gleichzeitig gab es ja, also dann vorher, vor Ende Juli, gab es die Proteste in Heiligendamm und Rostock und es gab eine gewisse Öffentlichkeit für die Repression gegen Linke, gegen G8-Gegner. Und dass das dann gipfelte in diesen Festnahmen, erzeugte wieder eine Öffentlichkeit und auch zahlreiche Proteste gegen diese ganzen Maßnahmen. Es konnte dann erreicht werden, dass der eine Beschuldigte aus Berlin freigelassen wurde, zunächst von der Haft verschont und dann der BGH einen sehr schönen Beschluss meiner Ansicht nach gemacht hat, dass der Haftbefehl von vornherein überhaupt nicht rechtmäßig war. Später wurden dann die drei weiteren Personen auch von der Untersuchungshaft verschont. Es gab dann weitere Beschlüsse des dritten Senates immer, des Bundesgerichtshofs, in denen der BGH immer weiter ausgeführt hat, was denn hier unter 129a überhaupt zu subsumieren ist und dass all das, was dort geschehen ist, eben nicht 129a ist. Also das gab dann unterschiedliche Begründungen. In dem MG-Verfahren hieß es jedenfalls keine terroristische Vereinigung, wenn überhaupt eine kriminelle Vereinigung, das ist 129. In den Verfahren, die Hausdurchsuchungen G8, da hieß es überhaupt gar keine Vereinigungskriminalität. Deswegen waren die Hausdurchsuchungen auch von vornherein rechtswidrig, weil dieser Richter hätte niemals eine Hausdurchsuchung anordnen dürfen. All das hat der dritte Senat entschieden. Welche Konsequenzen hat, dazu komme ich gleich noch, nämlich gar keine. Aber man muss erst einmal sagen, was heißt das denn eigentlich für die Beschuldigten in solchen Verfahren? Und das heißt einfach, dass sie allen Observationsmaßnahmen eigentlich, die dieser Staat im Moment besitzt, all diesen Maßnahmen ausgesetzt sind. Das geht eben, also es sind Observationen, es sind Telefonüberwachungen, es sind Videoüberwachungen, es sind Hausdurchsuchungen, es sind DNA-Untersuchungen, alles, was man sich so vorstellen kann, all das, was gesetzlich zulässig ist, wird auch gemacht und kann eben auch nur, wenn man nach einem dieser Paragraphen verdächtig ist, legitimiert werden. Nur dann sieht die Strafprozessordnung vor, dass man eben all diese Maßnahmen gegen Personen einleiten kann. Hätte man das, so wie der BGH das entschieden hat, von vornherein richtig eingeschätzt und nämlich gesagt, das ist hier keine Vereinigungskriminalität, G8 zum Beispiel, dann hätte man eben all diese Durchsuchungen, Observationen etc. überhaupt nicht durchführen dürfen. Und jetzt kann man sagen, die Bundesanwaltschaft hat rechtlich wenig Kenntnisse. Man kann aber auch sagen, dass bewusst in einem solchen Moment eben dieser Paragraph darüber gestellt wird, damit dann all diese Maßnahmen auch gerechtfertigt werden. Und davon würde ich ausgehen, dass das ganz bewusst so geschieht. Nun, das vielleicht auch erstmal dann von meiner Seite erstmal, also alles der dritte Strafsenat hat nun entschieden, all das war nicht zulässig, eben mit den unterschiedlichen Begründungen. Man muss das eigentlich teilweise wirklich als Ohrfeigen für die Bundesanwaltschaft sehen. Auch der Ermittlungsrichter des BGH, vielleicht einmal noch zum System, die Bundesanwaltschaft führt das Verfahren, wenn sie dann irgendeine dieser schwerwiegenden Eingriffe unternehmen möchte, dann braucht auch die Bundesanwaltschaft einen Beschluss eines Richters. So, das muss nach der Strafprozessordnung so sein. Das ist dann eben, wenn die Bundesanwaltschaft dieses Verfahren führt, der Ermittlungsrichter am BGH. Das ist ein Richter, ein bestimmter Richter, der da immer zuständig ist. Und dieser Richter hat sich in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass er eigentlich diese Beschlüsse immer ganz genauso erlassen hat, wie das die Bundesanwaltschaft wollte. Und die Bundesanwaltschaft hat dann zum Beispiel einen Beschluss bekommen, wir wollen Telefonüberwachungen bei dem und dem Beschuldigten machen. Dann gab es diesen Beschluss. Diese Beschlüsse sind immer zeitlich begrenzt, 3 Monate. Dann hat die Bundesanwaltschaft gesagt, jetzt haben wir die Telefonüberwachungen gemacht, wir haben nichts Verdächtiges gefunden, wir brauchen deswegen eine weitere Telefonüberwachung und dann wurde wieder ein solcher Beschluss verfasst. Und das eben über viele Jahre hinweg, teilweise jetzt glaube ich schon 7, 8 Jahre. So, all das hat eigentlich der BGH gesagt, war nicht zulässig, ist nicht zulässig, alles rechtswidrig. Das führte aber eben, wie gerade schon kurz gesagt, zu gar nichts, sondern diese Verfahren wurden nicht eingestellt, sondern einfach weitergeführt. So, also in dem G8-Verfahren heißt das, die Bundesanwaltschaft ist nicht zuständig, sie muss es abgeben an die örtlichen Staatsanwaltschaften. Es ist kein Verfahren, das von so großer Bedeutung ist, dass die Bundesanwaltschaft das führen dürfte. Mir ist nicht bekannt, dass es mittlerweile abgegeben wurde an die örtlichen Staatsanwaltschaften. Ich habe noch kein Aktenzeichen von irgendeiner örtlichen Staatsanwaltschaft gesehen, obwohl ich auch einen Beschuldigten in dem G8-Verfahren vertrete. In dem MG-Verfahren ist es ähnlich. Wir wissen, alles nicht zulässig, kein 129a, möglicherweise ein 129. Wir wissen auch, dass man dieses Verfahren schon längst hätte einstellen müssen und können. Es gibt aber keinerlei rechtliche Handhabe, jemanden zu einer Einstellung zu zwingen. Und die Bundesanwaltschaft ist offenbar nicht gewillt, diese Verfahren einzustellen, sondern was wir natürlich nicht wissen, ist, wie weit hier weitere Ermittlungen durchgeführt werden. Ich hatte einmal angefragt, hatte gefragt, ich möchte gerne wissen, observieren Sie meinen Mandanten noch, hören Sie ihn noch ab, machen Sie das alles? Und dann habe ich natürlich die lapidare Antwort bekommen, über laufende Ermittlungen erhalten Sie keine Auskünfte. So, man muss also davon ausgehen, dass ganz egal, was der BGH hier entschieden hat, die Bundesanwaltschaft jedenfalls weiter ermittelt. Und jeder kann sich unschwer vorstellen, dass auch das Ende eines Verfahrens für jemanden, der Beschuldigter in so einem Verfahren ist, wichtig ist. Also schon, ich sage mal nur Rehabilitation. Man muss ja auch in der Öffentlichkeit irgendwann mal sagen können, nicht nur der BGH hat entschieden, dass das alles rechtswidrig war, sondern dieses Verfahren ist jetzt auch eingestellt. Man hat hier irgendwann gesagt, das stimmt alles nicht, ich bin unschuldig, würde man in dem Fall ja sagen. Aber jedenfalls, das Verfahren ist eingestellt und damit muss man ja auch in der Öffentlichkeit dann auftreten dürfen. Das möchte die Bundesanwaltschaft ganz offenbar nicht. Und deswegen unter anderem sitzen wir auch hier, um der Forderung auch nochmal Gehör zu verschaffen, zu sagen, diese Verfahren müssen endlich auch offiziell eingestellt werden. Danke.
Ja. Ich glaube, du bist jetzt dran. Vielen Dank, Christina Klemm. Wir machen jetzt weiter mit Alexander Hoffmann, der wird noch mal genauer darauf eingehen, so inwieweit Geheimdienste dieses Verfahren auch beeinflusst haben, genauer noch auf heimliche Ermittlungsmethoden eingehen, die in diesem Verfahren angewandt wurden. Ich hatte vorhin vergessen, mich selbst vorzustellen. Ich bin Per Schnolle, Mitglied im Republikanischen Anwälte- und Anwälteverein, ein Verein, der seit seiner Gründung eigentlich die Praxis der 129a-Verfahren kritisiert und deswegen auch immer gefordert hat, dass diese Paragraphen abgeschafft gehören.
Also ich will mich sehr kurz fassen. Gegebenenfalls kann ich auf Rückfragen noch antworten. Die verschiedenen Verfahren, die jetzt vorgestellt worden sind, sind eigentlich wirklich so unterschiedlich, wie man sich das teilweise kaum vorstellen kann. Ich verteidige ja in diesem norddeutschen Bad Oldesloer Verfahren. Da ist einfach eine Gruppe von Jugendlichen, die sich von der Schule auf kennen, ins Visier der Polizei gekommen und die Ermittlungen nahmen ihren Lauf und die Grundannahmen haben sich nie bestätigt und die Schlussfolgerung der Polizei war dann immer, die tarnen sich noch dreister und dann hat sich es wieder nicht bestätigt und dann wurden die Ermittlungen ausgeweitet und die Bundesanwaltschaft hat nicht abgewartet, bis auch in diesem Verfahren der Bundesgerichtshof eine Entscheidung getroffen hat darüber, ob hier überhaupt ein 129a vorliegen kann, sondern hat von sich aus Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres diese Verfahren abgegeben an die zuständige Staatsschutzkammer in Flensburg. Dort ist es immer noch nicht angekommen. Es liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Es wird nicht bearbeitet. Alle Beschwerden, die da gemacht worden sind, liegen auf Eis. Zuerst hat wir haben Beschwerde überhaupt gegen die Durchsuchungen gestellt. Die lag dann 3-4 Monate beim Bundesgerichtshof, beim Senat. Die liegt jetzt irgendwo unterwegs auf dem Weg von Staatsanwaltschaft Flensburg zum Landgericht Flensburg, ist immerhin ein Stockwerk, aber da ist sie unterwegs und es soll nicht entschieden werden. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir können das ja erstmal weiter auswerten alles, Klammer auf, die unter Umständen illegal gefertigten Mitschnitte aus der Wohnung, vom großen Lauschangriff zum Beispiel, und dann können wir es ja immer noch einstellen. Es gibt aber mehrere Punkte, die in fast allen diesen Verfahren Besonderheiten darstellen und einem ins Auge fallen und auch besonders interessant sind. Eins davon, zu was ich was sagen will, ist die Rolle des Verfassungsschutzes. In mehreren Verfahren, namentlich in diesem Verfahren Militante Gruppe 1, hat der Verfassungsschutz nicht nur das Verfahren losgetreten und veranlasst, sondern auch sich in das laufende Verfahren immer wieder mit eigenen Bewertungen, mit eigenen Ansätzen eingemischt. Ich meine, davon träumt Herr Schäuble immer noch, das wird jetzt unter Umständen mit dem BKA-Gesetz auch kommen, dass man diese, ja, früher hieß das mal Gestapo, diese Zusammenarbeit von Geheimdienst und Polizei, dass man das legalisiert. Es ist nach meinem Dafürhalten illegal und das ist hier alle, sind hier alle Grenzen der zulässigen Zusammenarbeit überschritten worden. Man kann das sehr genau erkennen. Es werden beispielsweise Textanalysen von Bekennerschreiben reingegeben und der Verfassungsschutz bleibt sich treu. Diese Textanalysen werden nicht unter polizeilichen Gesichtspunkten gemacht, sondern rein politisch. Und diese politischen Bewertungen werden dann reingegeben und werden dem Bundeskriminalamt beispielsweise zur Hand gegeben, wird gesagt, und in diese Richtung geht das los und die Zusammenarbeit klappt. In diese Richtung wird dann, obwohl nichts an tatsächlichen greifbaren Beweismitteln vorliegt, was diese politischen Annahmen stützen würde, weitergeführt. Und, das ist ja das Wichtige, all dies führt zu immensen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte, nicht nur Einzelner, sondern einer erheblichen, großen Anzahl von Menschen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich in mindestens 2 Fällen hier durch fortgesetzte Videoüberwachungen auch direkt an den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes beteiligt. Das ist schon beachtlich und meiner Ansicht nach insgesamt nicht zulässig. Zu den Ermittlungsmethoden muss man auch noch mal 2 Sachen sagen. Es gibt ja verschiedene Lauschangriffe. Es gibt, was relativ einfach geht und auch immer durchgewunken wird von dem Ermittlungsrichter, diese Verwanzung von PKWs beispielsweise. Also nicht nur, dass ein Peilsender reinkommt, damit man weiß, wo die sind, sondern auch, dass man mithören kann, was dort gesprochen wird. Rechtlich einfacher als in der Wohnung, weil das Gesetz sagt, die Wohnung hat einen besonderen Schutz, PKW gehört nicht zur Wohnung. Da wird vorgegangen. Es werden tatsächlich große Lauschangriffe gemacht. In meinem Verfahren beispielsweise ist die Wohnung abgehört worden mit mehreren Wanzen. Da soll es ja nach der Rechtsprechung eigentlich immer noch einen letzten Rest von Privatheit geben, der geschützt wird. Ich habe mir diese Gesprächsprotokolle, wir haben ja längst noch nicht alle Akten, aber diese Protokolle, diese Mitschriften durchgelesen. Da wird an einer Stelle mal hingeschrieben, das muss gelöscht werden, offensichtlich hat mein Mandant da onaniert. An anderen Stellen, an denen Telefonate, also wo man sich über die Zulässigkeit von dem Telefonmitschnitt streiten könnte, mit dem Arzt, über den Wohnraumabhörung mitgehört und feinsäuberlich protokolliert, da wird aufgelistet, murmelt im Schlaf, Klammer auf, unverständlich. All das soll also nicht zum geschützten letzten Rest der Privatheit gehören. Das kann wirklich niemand nachvollziehen. Die rechtliche Überprüfung, ob das überhaupt zulässig war, hängt. Sie wird einfach nicht, diese Beschwerden werden einfach nicht bearbeitet. Und währenddessen wird all das weiterhin ausgewertet. Zuletzt gab es in diesem norddeutschen Oldesloe-Verfahren auch abgehörte Gespräche mit Journalisten, die nach dem Gesetz eigentlich ja nicht abgehört werden kann. Und, das war sehr interessant, abgehörte Gespräche mit den Anwälten, wo die Telefone der Beschuldigten halt abgehört worden sind und entweder sie selbst oder Freundinnen und Freunde von ihnen mit Anwälten im Rahmen von Strafverteidigungen telefoniert haben. Es ist schon sehr unangenehm. Ich hatte das Vergnügen, dann seitenweise meine Rechtsratschläge da zu lesen. Wir haben inzwischen auch hingekriegt, dass das aus der Akte verschwunden ist. Ich meine, das ist ein kleiner Trost, gelesen, aufgearbeitet und in die weiteren Ermittlungen eingegangen ist es. Da steht dann zum Beispiel drin, es sei schon verdächtig, dass die Leute rechtzeitig zu einem Szeneanwalt wie mir Kontakt aufgenommen haben. Also schon allein diese Tatsache wird dann gegen die Beschuldigten verwendet, was völliger Humbug ist. Die Polizei weiß genau, in was für Strafverfahren die mich angerufen haben und die sind längst erledigt. Das ist natürlich nach meiner Auffassung absolut rechtswidrig. Wir haben bisher keine Gelegenheit gehabt, das tatsächlich zu erzwingen, dass darüber auch entschieden wird, von einem anderen Richter als dem Richter, der es bisher angeordnet hat, dem Ermittlungsrichter. Es gab ja auch, davon war schon die Rede in der Vergangenheit, diese Geruchsproben, die wirklich die schlimmsten Erinnerungen an ganz eklige Ermittlungen gegen Beschuldigte wieder hochgerufen haben und die offensichtlich ja nur auf reine Schikane ausgehen und auf eine Einschüchterung. Ja, dabei will ich es mal belassen.
Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt weiter mit Katja Kipping. Katja Kipping wird aus der Sicht der Linkspartei versuchen, diese Repression gegen soziale Bewegungen, vor allem auch des Gerchen-Protestes einzuordnen und auch die Forderungen, die politische Forderungen darstellen.
Also zunächst muss man sagen, dass es ja einen sehr breiten Versuch gegeben hat, die Gipfelproteste zu kriminalisieren. Da ist jetzt die Untersuchung und die ganzen Verfahren nach 129 auch nur ein Teil. Insgesamt hat es ja Verhaftungen und Ingewahrsamnahmen gegeben, so die 1100 Fälle. Eine zweite Beobachtung ist, dass es doch gelungen ist oder dass die Rechnung nicht aufgegangen ist, die Proteste einfach zu kriminalisieren, sondern im Gegenteil, die Durchsuchungswelle hat eher einen Schub für die Mobilisierung gebracht. Und man muss auch sagen, dass es, glaube ich, bei diesen Fällen zum ersten Mal gelungen ist seit vielen Jahren, dass es so eine breitere Öffentlichkeit gibt, die sich damit auseinandergesetzt hat und damit auch meine größere Sensibilität eigentlich für die Schnüffel- und Ausforschungsinstrumente nach 129a sind. Was uns als Linke jetzt auch in Auswertung der Gipfelproteste sehr stark beschäftigt hat, ist die ganze Einordnung generell in die Entwicklung, sage ich mal, unseres Rechtsstaates. Und meine Einschätzung wäre, wir befinden uns in einem ganz starken Umbauprozess des Rechtsstaates. Es entsteht eine neue Sicherheitsarchitektur, die durch, sage ich mal, drei Bereiche oder drei Ebenen ganz klar gekennzeichnet ist. Und das, was so passiert jetzt im Zuge dieser Verfahren, ist, denke ich, steht exemplarisch dafür, also pass pro toto. Das erste Merkmal einer neuen Sicherheitsarchitektur ist, dass es einen fließenden Übergang gibt oder der Übergang zwischen Bürger und der Einordnung als Feind ist ein sehr fließender. Also es können quasi verdachtsunabhängig ganz umfassend Daten erhoben werden. Und in dem Moment, wo ein Bürger in den Verdacht gerät, dass er, sei es nur in aktiver Opposition zu den herrschenden Verhältnissen steht, ist sozusagen der Übergang zu einer sehr umfassenden Ausforschung ganz fließend. Und in dem Moment, wenn man einmal als Feind oder als vermeintlicher Feind identifiziert ist, dann ist eine Situation, wo das Strafrecht, was eigentlich unseren Rechtsstaat ausmacht, komplett in den Hintergrund tritt und es greift einmal ein Bekämpfungsrecht in Form einer ganz speziellen Gefahrenabwehr und dieses Bekämpfungsrecht nach Gefahrenabwehr ist halt nicht mehr nach den Regeln des Strafrechts, das greift erst ganz am Ende, sondern das ist eher schon eine Art militärische, geheimdienstliche Logik, die hier greift. Hinzu kommt auch, dass durch die ganze Erfassung von Kontaktdaten etc. Ist halt, sag ich mal, im immer breiteren Kreis mit erfassen kann und deswegen halt die Einschätzung der Übergang vom Bürger hin zur Bezeichnung oder Identifizierung als vermeintlicher Feind ist ganz fließend und es kann quasi jeden treffen. Ein zweites Wesensmerkmal der neuen Sicherheitsarchitektur ist, dass die aus gutem Grund vorgesehene, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst aufgehoben wird. Man spricht ja immer von einer Vergeheimdienstlichung der Polizei beziehungsweise von einer Verpolizeilichung der Geheimdienste. Und das dritte Wesensmerkmal einer neuen Sicherheitsarchitektur ist, dass das auch aus gutem Grund eingeführte Zentralitätsverbot bei der Polizei quasi über die neuen Umbaupläne beim BKA ausgehobelt wird. Man kann so sagen, die Geschichte des Bundeskriminalamtes ist eine Geschichte der Befugniserweiterung. Das, was jetzt diskutiert wird, alles immer unter der Konstruktion Terrorismusabwehr, wird das BKA, was ursprünglich mal eine Strafverfolgungsbehörde war, umgebaut zu einer Ermittlungsbehörde, die, wenn man genau jetzt in den vorgesehenen Gesetzestext schaut, Es ist zwar etwas ungenau formuliert, aber es hat eine quasi zentrale Weisungsbefugnis auch gegenüber den Ländern. Das ist sozusagen die Aushebelung des Zentralitätsverbotes und sie können sich auch selber einen Auftrag geben. Die Linke hat schon seit vielen Jahren auch noch als PDS die ganzen Verfahren und was es so gibt im 129a kritisch begleitet, auch mit einer Vielzahl von Anfragen. Und das Ergebnis der Anfragen, die wir gestellt haben, hat immer noch mal bestätigt, dass 129a halt vor allen Dingen, wenn man ein Ausschnüffelparagraf ist, wenn man schaut, wie viel Prozent, am Ende muss man sagen, werden 80-95% der eingeleiteten Fälle wieder eingestellt und nur ganz wenige kommen zur Anklage, aber in der Zwischenzeit wurden halt sehr viele Daten gesammelt. Ja, Forderungen, die die Linksfraktion in diesem Zusammenhang erheben wird, ist zum einen, dass man die konkreten laufenden Verfahren nach § 129a jetzt eingestellt werden. Also nachdem das Handeln vom BKA wie von der Bundesanwaltschaft nun als rechtswidrig eingestuft worden ist, ist es an der Zeit, dass das umgesetzt wird. Und dass die Bundesstaatsanwaltschaft nicht einfach munter weiter ermittelt und weiter Zeugen einlädt. Zum Zweiten fordern wir, dass der gesamte § 129a abgeschafft wird. Der ist nun mal bloß ein Türöffner für eine Ausforschung. Für eine Ausforschung, die von unserer Rechtsordnung so nicht vorgesehen und gedeckt ist. Und was auch unsere Anfragen nochmal ergeben haben, ist, es ist doch ein sehr einseitiger Paragraph, der ganz klar, sag ich mal, gegen links gerichtete Aktivitäten richtet. Die Einseitigkeit zeigt sich darin, dass er noch nie gegen Neonazi-Organisationen angewendet worden ist. Es gibt ja auch immer mal wieder Vorstoße, den Paragraph 129 auszuweiten. Die CDU hat da so zwei Sachen in der Diskussion. Das eine ist, dass man eher sagt, auf nicht organisierte Einzeltäter, die müssen erfasst werden. Also dann schon so ein 129c, der im Gespräch ist. Beziehungsweise, dass nicht nur die Handlung, sondern stärker nochmal auf Vorbereitungshandlungen gegangen wird. Auch solche, sag ich mal, das wäre jetzt unsere dritte Forderung, solche andiskutierten Ausweitungen vom 129a sind für uns natürlich nicht hinnehmbar. Und die vierte Forderung in diesem Zusammenhang, ich denke, es ist ganz wichtig, dass das geplante BKA-Gesetz gestoppt wird. Das Bundeskriminalamt darf keine Geheimdienstbefugnisse erhalten.
Vielen Dank, Katja Kipping. Ich gebe jetzt das Wort weiter an Mithran Shayar, der aus Bewegungssicht, also aus der Sicht von ATTAC, nochmal diese 129a-Verfahren, aber auch die gesamte Repression der Gipfelproteste darstellen wird.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Die G8-Mobilisierung, also die Mobilisierung gegen den G8-Gipfel, sagen wir mal so, waren das zentrale Ereignis der globalisierungskritischen Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Hausdurchsuchungen eine Woche vor diesem Gipfel waren eine Zäsur in dieser Phase, in dieser Mobilisierung. Eine Zäsur, die deutlich gemacht haben, dass Globalisierungskritik, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit mit dem Kampf für demokratische Rechte zusammengehören und nicht auseinanderzudenken sind. Diese Hausdurchsuchungen haben vor allem das Ziel gehabt, eine Atmosphäre der Angst zu schaffen, die Stimmung im Vorfeld dieser Proteste aufzuheizen. Insbesondere sollte das den Effekt haben, dass Menschen eingeschüchtert werden, um sich an diese Proteste zu beteiligen, dass eine Reihe von Aktivistinnen kriminalisiert werden und letztlich zielten diese Aktionen auch darauf, die Szene der Menschen, das Bündnis, die gegen diesen Gipfel mobilisiert hat, zu spalten. Nämlich zwischen denjenigen, die als kriminell definiert werden, und zwischen den guten Demonstranten, die friedlich sind. Politisch, muss man sagen, sind diese Maßnahmen gescheitert. Katja hat es schon erwähnt. Politisch hat diese Zäsur unsere Mobilisierung keineswegs, hat nicht den Effekt gebracht, den die Gegenseite erwartet hatte gegen unsere Mobilisierung. Ganz im Gegenteil, wir hatten ein sehr loses Bündnis im Vorfeld dieses Gipfels, die dagegen mobilisiert hat. Es war sehr freudig, wie schnell alle große Organisationen in diesem Bündnis gemeinsam agiert haben nach diesen Hausdurchsuchungen, gemeinsam an die Presse gegangen sind, gemeinsam öffentliche Erklärungen verfasst haben, die diese Aktionen verurteilt haben. Wir von ATTAC hatten in den 2 Tagen, nachdem die Hausdurchsuchungen bekannt worden sind, 100 neue Mitglieder verzeichnet, was auch ganz klar ein Ausdruck davon war, dass Menschen gesagt haben, so nicht. Also wir haben viele Zuschriften auch gehabt, die gesagt haben, wir treten jetzt bei euch ein, weil wir das so nicht mehr akzeptieren, wie das läuft. Und es gab relativ kurz danach, ich glaube einen Tag nach den Hausdurchsuchungen, Spontandemonstrationen in sehr vielen Städten in der Bundesrepublik. Ich kann mich erinnern, dass alleine in Berlin und Hamburg knapp 10.000 Menschen einen Tag nach den Hausdurchsuchungen am selben Abend auf der Straße waren. Insofern hat die Bundesanwaltschaft, die BKA, politisch ihre Aktionen und was sie damit vorhatten, verloren. Die Demonstrationen gegen den G8-Gipfel wurden auf diesem Hintergrund auch Demonstrationen für das Grundrecht zur Meinungsäußerung. Ich erinnere mich, wie eine Woche nach diesen Hausdurchsuchungen Heine Geißler an die Öffentlichkeit gegangen ist mit einer Pressemitteilung, der genau erklärt hat, er tritt jetzt ATTAC bei, weil er auch das Recht für Demonstration, das Recht der politischen Meinungsäußerung stärken will. Also nochmal zusammengefasst, politisch hat die Gegenseite diese Maßnahmen verloren. Allerdings das Einschneiden der Grundrechte ist weitergegangen. Es ist vieles erzählt worden. Ich kann nur noch dazu hinzufügen, dass während des Gipfels noch ein zentrales paradigmatischer Wechsel gab, nämlich eine Bundeswehreinsatz im Inneren. Wir haben damals in den Camps Tornados über uns fliegen sehen. Spürpanzer sind da in der Gegend unterwegs gewesen, die auch auf vielen Filmen zu sehen sind, auf vielen Kameras aufgenommen worden sind. Wir von ATTAC fordern vor allem, es ist offensichtlich, diese Razzien waren illegal. Die rechtswidrig gewordenen Daten haben in Akten der Ermittlungsbehörden nichts verloren und dürfen nicht weiter benutzt werden, um politisch engagierte Menschen einzuschüchtern. Denn bleiben die Namen in Akten, haben die Ermittlungen, obwohl sie illegal waren und trotz des eindeutigen BGH-Urteils, ihre Ziele erreicht. Nämlich, dass sie das Milieu der Aktivistinnen durchleuchten und da Daten sammeln. Und ich meine, da machen sich auch Bundesgerichtsurteile irgendwie, haben sie auch wenig Wert, wenn letztlich doch Daten gesammelt und doch gespeichert sind. Also wenn diese Daten nicht gelöscht werden, dann ist es auch eine absolute Missachtung dessen, was das BGA-Urteil gehießen hat. Ferner, es ist schon angeklungen, der Paragraph 129a hat so oft und so offensichtlich zum systematischen Missbrauch eingeladen, dass auch wir die Abschaffung dieser Terrorismusparagraphen fordern.
Ja, vielen Dank, Petra. Jetzt besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen.
Ja? Ja. Ich habe vielleicht mehrere Fragen erstmal an Herrn Hoffmann. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Akten aus dem Bad Oldesloher Verfahren abgegeben worden sind von der Bundesanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft in Flensburg, aber da liegen im Moment und sind dann weitergeleitet worden an den Staatsschutz?
An die Staatsschutzkammer. Also wir haben diese Sonderzuständigkeiten für diese Art von Verfahren in den Ländern. In Schleswig-Holstein ist es so, dass es in Flensburg eine Sonderzuständigkeit der Staatsanwaltschaft dort und der Staatsschutzkammer beim Landgericht Flensburg gibt. Die Akten sind vor längerer Zeit schon aber bei der Staatsanwaltschaft angekommen. Die wollte sich die dann auch erstmal irgendwann anschauen und hat sie dann, wie gesagt, nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts vor 14 Tagen auf die Reise geschickt, ein Stockwerk hoch, da sind sie aber noch nicht angekommen.
Und die Staatsschutzkammer muss jetzt darüber entscheiden, ob das Verfahren...
Die muss alle weiteren Entscheidungen treffen, muss also erstmal über diejenigen Beschwerden entscheiden, die damals zuständigerweise an den Bundesgerichtshof gegangen sind und muss dann auch entscheiden, über die weiteren notwendigen Entscheidungen, die aber erst von der Staatsanwaltschaft angeleiert werden müssen. Einstellung, Anklage erheben, also wird es nicht geben, aber das wäre dann alles zu entscheiden, wenn die Staatsanwaltschaft dort sagt, wir wollen Anklage erheben, dann müsste die Staatsschutzkammer sagen, machen Sie das oder machen Sie das nicht.
Frau Frage an Frau Klemm, was die Ermittlungen gegen die MG anbelangt. Die laufen ja zum Teil jetzt seit 8 Jahren. Muss da irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden, was, also eine Einstellung oder Anklageerhebung oder so? Gibt es da nicht irgendwelche...
Nein, das gibt es nicht. Also die Entscheidungskompetenz über eine Einstellung trifft die Anwaltschaft, also Staatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft, wer auch immer zuständig ist, selbst. So, das ist nicht justiziabel, sagen wir. Also es gibt kein Gericht. Es gibt kein Gericht, das darüber entscheiden kann. Das gibt es nicht. Das gibt es nach der Strafprozessordnung eben leider nicht. So, es gibt die Möglichkeit, ein Verfahren einzustellen. Sie können es aber eben nach dem Gesetz auch lassen, wenn Sie nicht möchten. Das denke ich, ist etwas, was man durchaus mal auch diskutieren muss, ob das denn so sein kann, dass einfach weiter, immer weiter ermittelt werden darf. Oder ob man eben, also ich denke, oder ich überlege immer, ob man nicht mit solchen Hilfsmaßnahmen, dass man sagt, das ist ja auch schadensersatzträchtig. So, wenn ich immer weiter überwacht werde, ohne jeden Grund, so, dann muss auch irgendwann mal irgendeine Bundesbehörde oder Landesbehörde, wer da gerade zuständig ist, auch für gerade stehen und möglicherweise eben auch Schadensersatz zahlen. Vielleicht kann man sie durch solche Hilfsmittel zwingen, irgendwann ein Verfahren auch mal einzustellen. So, es gibt, worüber es dann Rechtsmittel natürlich gibt, ist, wenn die Staatsanwaltschaft sich entscheidet, eine Anklage zu erheben. So, dann ist natürlich, dann geht es zum Gericht. So, aber vorher ist es einfach nur bei der Bundesanwaltschaft oder bei der Staatsanwaltschaft. So,
und Sie haben auch Akteneinsicht. Sehen Sie denn, gibt es denn da neue Ermittlungserkenntnisse zum Laufe der Ermittlungen? Oder
nein, also man kriegt ja auch nicht fortlaufend und dann dauernd. Ja. Akteneinsichten ist in dem letzten MG-Verfahren gab es irgendwann sehr eilig, sehr dringend irgendwie die Beschlüsse, dass man jetzt noch DNA-Analysen auch anfertigen müsste. Das wird ja dann auch alles immer mit der Androhung von Zwangsmaßnahmen verbunden, dass all das, also wenn die Bundesanwaltschaft das möchte und der Ermittlungsrichter des BGHs das absegnet, dann muss alles auch sehr, sehr schnell gehen, weil man immer befürchten muss, jetzt werde ich gleich abgeführt und zwangsweise wird mir da das DNA-Material abgenommen. Das Ganze ist jetzt schon, das war Anfang Januar, natürlich ist die Bundesanwaltschaft in der Lage, eigentlich so eine DNA-Analyse in wenigen Tagen anzufertigen. Wir haben kein Ergebnis bisher mitgeteilt bekommen, trotz mehrerer Anfragen. Was man gleichstellen muss damit, dass es wahrscheinlich eben ein Ergebnis gibt, das aber heißt, es gibt keine DNA-Übereinstimmung, aber so etwas wird uns dann nicht mitgeteilt. So, also ich gehe schon davon aus, dass wenn es hier eine positive DNA-Analyse gegeben hätte, dann hätten wir das doch sehr schnell erfahren, so eben nicht. Weitere Ermittlungsergebnisse sind mir nicht bekannt, aber wie gesagt, ich bekomme ja auch in laufende Überwachungen keine Einsicht.
Nur meine letzte Frage, weil ich gerade dran habe. Ja. Ist es richtig, dass Sie gestern vernommen worden sind als Zeuge von der Bundesanwaltschaft?
Ja, das ist richtig.
Und können Sie mal ein bisschen was dazu sagen?
Das war jetzt ich habe mich sehr gewundert, warum ich denn in diesem Zusammenhang gefragt werde, aber es war jetzt kein skandalöser Akt im Rahmen der Ermittlungen, meinte die BKA-Behörden mich auch vernehmen zu müssen. Dazu habe ich einiges gesagt und einiges auch. Genau, dazu habe ich einiges gesagt und einiges auch nicht gesagt.
Aber so
konkret, warum es da gekommen ist? Nö. Es war, wie gesagt, kein skandalöser Akt in dem Sinne. Es war nichts, was man jetzt unbedingt berichten muss. Also es war. Es war nur ein bisschen verwunderlich, also warum Sie auf mich kommen, aber sonst nicht.
Ja, auch eine Frage an Frau Klemm. Sie meinten vorhin, die Haftbefehle gegen die drei anderen Beschuldigten im neuesten MG-Verfahren, die wurden haftverschont. Sind die haftverschont worden? Weil hier in der Marco steht, die Haftbefehle wurden aufgehoben. Was von beiden ist es?
Das bin ich gerade etwas überfragt. Also haftverschont, meiner
Meinung nach. Also die Haftbefehle bestehen noch, oder die drei sind haftverschont?
Ja, die sind haftverschont worden. So. Und in dem Rahmen hat der BGH entschieden, kein 129a, sondern 929. Vielleicht kann man grundsätzlich noch mal zu diesen Zeugenvernehmungen sagen, dass wir das ja manchmal jetzt unter Kontaktschuld quasi auffassen, dass eben jeder ins Visier auch der Ermittlungsbehörden gerät, sei es, dass er dann als Zeuge vorgeladen wird oder eben mal einfach mit Telefon überwacht wird, der irgendwie Kontakt mit Personen hat, die da als Beschuldigte geführt werden. So. Auch der Begriff eines, wer beschuldigt ist, ist ja also dann immer sehr fließend auch. Also es gibt bei diesen Zeugenvorladungen dann auch häufig, dass man einfach sagen kann, naja, ich weiß doch nicht, ob ich nicht sowieso gleich Mitbeschuldigter bin, weil man ja sowieso eigentlich gar nichts braucht, um hier mal beschuldigt zu werden. Deswegen haben sehr viele Menschen dann auch ein sehr umfassendes Aussageverweigerungsrecht, so, weil man eben ja schon in dem Moment, wo man sagt, ich kenne den ganz gut, ja schon sich der Gefahr aussetzt, dass man selbst dann eigentlich auch direkt mitverdächtig ist, eben sich da terroristisch zu betätigen. Und so muss man, denke ich, auch diese weiteren Zeugenvorladungen sehen, dass jeder, der irgendwie Kontakt hat, hier auch befragt werden soll, irgendwelche Hinweise geben soll über politische Aktivitäten, über gemeinsame Bekannte, was auch immer. So.
Ich habe mal eine Frage zum Zusammenhang zwischen den verschiedenen Durchsuchungen. Also erst war diese Großrazzia im Mai und im späteren Verlauf dann ja noch andere Durchsuchungen, aber die hatten ja sozusagen, da ging es ja um die militante Gruppe. Und in welchem Zusammenhang muss man das sehen? Also so nach, weil da liefen die Ermittlungen ja schon länger. Muss man das so sehen, so nach dem Motto, wenn die Bundesanwaltschaft schon mal unterwegs war, dann macht sie da jetzt auch Durchsuchungen? Oder wo ist da so der konkrete?
Also ich würde da gerne kurz was für das Bad Oldesloe-Verfahren sagen. Das Bad Oldesloe-Verfahren hat in 2006 angefangen. Damals gab es in der Umgebung von Bad Oldesloe über die Jahre, alle ein, zwei Jahre, Anschläge auf Bundeswehrfahrzeuge, auf Rüstungsbetriebe. Nun muss man dazu sagen, Bad Oldesloe liegt autobahnmäßig sehr gut angebunden zwischen Hamburg und Berlin. Da ist man in jede Richtung sehr schnell weg. Ja. Da wurde nun ermittelt, wie man da halt so ermittelt, und die waren ja nun auch schon relativ verzweifelt, weil sie haben bei diesen ganzen Geschichten, die da in Hamburg und in Bad Oldesloe geschehen sind, über die Jahre einfach keine Ansätze gehabt. Und nun hat man geschaut, wer in der letzten Nacht, an Anschlag in 2006, wer hat da eigentlich im Bereich Bad Oldesloe miteinander telefoniert und hat dann herausgefunden, dass es zwischen zwei Personen, die damals ein Paar waren, kurz danach nicht mehr, in dieser Nacht mehrere Telefongespräche gab. Und das ist der Kern dieses Verfahrens. Die haben telefoniert. Man weiß nicht genau von wo, aber man weiß auch nicht was. Die haben innerhalb von 2 Stunden mehrfach telefoniert, und das hat einfach den zwingenden Schluss für die Ermittlungsbeamten gebracht, dass die während der Tat sich abgesprochen haben. Ich meine, wenn man das so erzählt, mag man fast lachen. Und dann hat man festgestellt, dass das tatsächlich zwei Leute waren, die seit der Schule antifaschistische Arbeit machen. Das heißt, auch hat man dann geschaut, was die machen. Die waren so ein bisschen konspirativ, weil sie sich nicht von den Nazis, die relativ stark sind in der Gegend, immer überfallen lassen wollten. Die haben Fotos gemacht und so weiter. Und da hat man einfach alle, die irgendwie mit denen Kontakt hatten und mit denen sie befreundet waren, nach und nach dazu als Beschuldigte geholt. Und das hat dann immer in so ein selbstgezimmertes Netz gepasst. Und irgendwann mal kam jemand auf die Idee zu sagen, die planen garantiert Anschläge im Rahmen einer militanten Kampagne zu G8. Und dann wurde die wirklich waghalsige Konstruktion gemacht zu sagen, naja gut, die haben gar nichts mit Globalisierung zu tun. Irgendjemand hat mal im Internet nach einer Firma geschaut, die aus Südostasien Möbel transportiert. Das war dann schon ein Hinweis, da könnte man vielleicht einen Anschlag machen. Ansonsten haben die gar nichts gemacht. Daraufhin war der nächste Schluss zu sagen, die tarnen sich. Das sind ganz, ganz, ganz verschlagene Leute, die machen nur deswegen nichts zu G8, damit es nicht auffällt, dass sie da Anschläge machen wollen. Und dann ist irgendwann noch im März ein Kabel von so einem Peilsender vom Auto runtergehangen. Dann haben die also festgestellt, irgendjemand ist hinter uns her. Die haben dann erstmal alle Ämter angeschrieben, da wollte niemand den Sender haben. Jetzt inzwischen läuft ein Zivilverfahren, da will das Land Schleswig-Holstein diesen Sender gerne wieder haben, und wir sagen,
der ist gar nicht von euch, den kriegt ihr nicht, das werden wir demnächst verhandeln. Und dann war der G8 vorbei und die hatten immer noch keine Brandanschläge und Mord und Totschlag gemacht. Und dann hat man gesagt, so, jetzt machen wir diese Hausdurchsuchung und jetzt schauen wir mal, ob wir sonst noch was finden. Da hat sich ja bislang jedenfalls nach dem, was wir sehen, auch wieder nichts gemacht. Und so geht das vonstatten. Ja. Das ist der irgendwie ein bisschen komisch konstruierte Zusammenhang zur Antiglobalisierungsbewegung. Irgendwo stand da bei einzelnen Leuten auch drin, dass die sich auch schon mal gegen Globalisierung ausgesprochen hatten, das wäre auch ein Hinweis. Ich möchte nur eines noch sagen, wenn ich mir anschaue, wie tump hier wirklich diese ganzen Beschlüsse, aus denen sich ganz, ganz enorme Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte von einer Vielzahl von Menschen ergeben, wie die durchgewunken werden von dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof. Als Anwalt merken wir ja, dass Beschlüsse, so Anträge, sei das auf Haft, sei das auf Telefonabhören, auch im gerichtlichen Alltag immer von den Richtern, auch an den normalen Amtsgerichten bestätigt werden. Nun, emotional wäre ich immer geneigt, irgendwie so etwas den charakterlichen Mängeln eines Herrn Hebenstreit vielleicht zuzuweisen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Und das muss man ganz ausdrücklich sagen. Es wird ja jetzt bei den ganzen Gesetzesdiskussionen immer als Allheilmittel die richterliche Kontrolle vorgeschlagen. Wir dürfen alles, aber es muss halt ein Richter kontrollieren. Das können die gar nicht. Diese Richter haben keine Befugnis. Diese Richter kriegen von der Staatsanwaltschaft oder von der Bundesanwaltschaft ein enges Aktenkonvolut vorgelegt. Und da steht dann drin, wir wissen ganz genau, dass die was planen, die sind brandgefährlich und, und. Das kriegen die vor. Die haben keine eigenen Befugnisse, haben auch keine Zeit, keine Lust und keine Energie, da irgendwas nachzufordern. Die können überhaupt nicht überblicken, ob da was dran ist. Ich warne davor tatsächlich, und das geht auch an die Parteien, ich warne davor, diesen Blödsinn, dass dieser Richtervorbehalt irgendeinen Schutz von Grundrechten bringen würde, zu glauben. Das ist ein nicht geeignetes Mittel und das zeigen diese Verfahren. Und wer in der Zukunft nach den Erfahrungen aus diesen Verfahren noch die Hoffnung hat, dass nur weil man einen solchen Richtervorbehalt in neue Maßnahmen, in neue Verfahrensmaßnahmen und Wege einbaut, dass irgendein Grundrecht geschützt wäre, der liegt komplett falsch. Und wenn ich jetzt anschaue, was alles geschehen soll, auch mit Videoüberwachung von Wohnungen beispielsweise, kann man das sehr gut ausmalen. Wir wissen ja gar nicht, ob es nicht hier eigentlich schon geschehen ist und wir es nur nicht mitkriegen. Aber eine richterliche Kontrolle wird überhaupt nichts bringen zum Schutz der Grundrechte. Das können diese Richter gar nicht leisten. Ob sie es wollen, ist eine andere Frage. Sie könnten es aber auch gar nicht, weil sie keine Befugnisse haben und weil sie nur ganz dünne Konvolute vorgelegt kriegen, nach denen sie entscheiden sollen und keine Möglichkeit haben, aber natürlich die ganze Zeit mit dem schwarzen Peter dastehen, wenn ihr das ablehnt und es passiert, was seid ihr schuld? Das ist ein ungeeignetes Mittel.
Noch weitere Fragen?
Zu den Ermittlungen gegen die Aktivisten. Dezember 2007 gesagt hat, keine Verhandlung, keine Verhandlung, 20 Jahre oder 20. Als es in der Pressemappe müsste jetzt an die SDA Hamburg abgegeben werden, ist aber noch nicht. Wie taufrisch ist diese Erkenntnis aus Akteneinsicht, dass da seit Dezember bis jetzt fast ja, 4-5 Monate noch nichts passiert ist?
Also ich kann nur sagen, ich habe mal vor 3 Wochen nachgefragt, habe noch keine Mitteilung erhalten. So, also ich weiß gar nicht, bei mir müsste es eher an die Staatsanwaltschaft Brandenburg wohl abgegeben werden. Also es ist so, ich stelle mir vor, oder das ist meine Fantasie, dass die gar nicht wissen, an welche Staatsanwaltschaften sie eigentlich dieses Verfahren abgeben sollen, weil ja der BGH erklärt hat, wir sehen hier überhaupt gar keine Vereinigung. So, sondern wir sehen hier, wenn überhaupt einzelne Taten und auch die kann man ja eigentlich gar nicht sehen. So, es ist eigentlich etwas, was, wo man eigentlich, also jede Staatsanwaltschaft müsste eigentlich sagen, was soll ich denn damit? Ich kann doch nicht über irgendetwas hier verhandeln oder irgendwelche Ermittlungen führen oder ich kann die ja noch nicht mal beenden, wenn es hier gar nichts gibt eigentlich. Und da das so ein originär nur von der Bundesanwaltschaft geschaffenes Konstrukt ist, denke ich, ist das eines der Probleme, was die mit diesen Akten haben, wo sie denn eigentlich hin schicken sollen. Und ich habe noch keine Erkenntnis, also weder die Bundesanwaltschaft verhält sich dazu, noch irgendwie eine örtliche Staatsanwaltschaft und sagt mir, ja, ich bin jetzt hier zuständig, ich werde dieses Verfahren einstellen. So. Und ich habe es jetzt auch noch nicht von irgendwelchen Kollegen oder Kolleginnen gehört in diesem Verfahren, die jetzt gesagt hätten, wir wissen jetzt aber, wer es wenigstens machen wird.